Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, gleich dem 5. Orban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Täter des Shiraz-Terroranschlags werden bestraft. Verurteilungen nach Terroranschlag im Südwesten Irans. Frachttransit durch Iran von März bis September um 20% im Jahresvergleich gestiegen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Täter des Shiraz-Terroranschlags werden bestraft. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat der iranischen Nation sein Beileid für einen tödlichen Terroranschlag auf einen heiligen Schrein in Shiraz ausgesprochen und versichert, dass die Täter des unerhörten Verbrechens definitiv bestraft werden. Das unerhörte Verbrechen im heiligen Schrein von Ahmad ibn Musa, Friede sei mit ihm, das zum Märtyrertod und zur Verletzung von Dutzenden unschuldiger Männer, Frauen und Kinder führte, hat die Herzen betrübt, schrieb der Führer am Donnerstag in einer Nachricht. Der oder die Täter dieses Verbrechens werden sicherlich bestraft, sagte Ayatollah Khamenei. Die Trauer dieser Lieben und die Entweihung des Schreins der Ahl al-Bayt werden jedoch nicht kompensiert. Es sei denn, diese katastrophalen Taten werden bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt und entschlossene und weise Maßnahmen dagegen ergriffen. 15 Pilger verloren ihr Leben und mindestens 40 weitere wurden verletzt, nachdem ein bewaffneter Terrorist am Mittwoch wahllos auf Shah Cheragh geschossen hatte, einen hochverehrten schiitischen Schrein in der südwestlichen Stadt Shiraz in der Provinz Fars. Zwei an dem Angriff beteiligte Terroristen wurden festgenommen, während eine Suche im Gange ist, um den dritten zu schnappen. Kurz nach dem Angriff übernahm die Terrorgruppe IS die Verantwortung. Ayatollah Khamenei forderte die Sicherheitsbehörden, die Justiz, Denker, Aktivisten und die ganze Nation auf, gemeinsam gegen die Strömung vorzugehen, die das Leben, die Sicherheit und die Heiligkeit der Menschen missachtet. Die geehrte Nation und die verantwortlichen Institutionen werden den finsteren Plan der Feinde, so Gott will, definitiv überwinden, sagte das Revolutionsoberhaupt. Ayatollah Khamenei sprach auch den Hinterbliebenen der Märtyrer, den Menschen in Shiraz und der gesamten iranischen Nation sein Beileid aus und betete für die Genesung der Verwundeten. Verurteilungen nach Terroranschlag im Südwesten Irans. Nach dem Terroranschlag in der südwestlichen Stadt Shiraz, bei dem zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden, häufen sich Verurteilungen von innerhalb und außerhalb der Islamischen Republik Iran. Der iranische Shah Cheragh war voller Blut, twitterte der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik, Nasser Kanani, am Mittwoch und bezog sich auf den Ort des Angriffs, der ein beliebter schiitischer Schrein in der iranischen Provinz Fars ist. Bei der Tragödie stürmte ein schwer bewaffneter Terrorist gegen 17.45 Uhr Ortszeit den Schrein und eröffnete wahllos das Feuer auf Pilger. Bis zu 15 Menschen wurden getötet und 27 weitere verletzt. Kanani wies die sogenannten Verurteilungs- und Sympathiebekundungen bestimmter westlicher Länder und ihrer Verbündeten nach dem Angriff zurück, weil sie sich, wie er es nannte, hinter anscheinend altruistischen Äußerungen und hohlen Behauptungen versteckten. Diejenigen, die vorgeben, die Menschenrechte zu verteidigen, waren genau danach aus, solche Szenen der Gewalt und des Blutvergießens am iranischen Volk zu sehen, fügte er hinzu und sagte, für sie heiligt der Zweck die Mittel. Auch der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat versprochen, dass die Islamische Republik denen, die hinter dem Blutvergießen stecken, eine vernichtende Antwort geben wird. In einem Gespräch mit Reportern in New York sagte der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, Stefan Dujarric, dass die Weltorganisation den Angriff auf die religiöse Stätte verurteilt und dem iranischen Volk und der iranischen Regierung sein Mitgefühl bekundet habe. Frachttransit durch Iran von März bis September um 20% im Jahresvergleich gestiegen. Das iranische Transportministerium MRUD gab an, dass der internationale Frachttransit durch das Land in den letzten Monaten dank einer Einigung mit dem benachbarten Turkmenistan und auch wegen der Beschränkungen, die Russlands Handelsrouten aufgrund des Krieges in der Ukraine auferlegt wurden, erheblich zugenommen hat. Ein hochrangiger Verantwortungsträger der Straßentransportabteilung des Ministeriums sagte am Mittwoch, dass der Frachttransit durch das iranische Straßennetz in den 6 Monaten bis zum 22. September 5 Millionen Tonnen überschritten habe, fast 20% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Javad Hedayati sagte, die Zahl entspreche dem gesamten Frachtvolumen, das im Kalenderjahr bis Ende März über das iranische Straßen- und Schienennetz transportiert wurde. Er fügte hinzu, dass der Frachttransit über iranische Straßen im Kalendermonat bis Ende September 791.000 Tonnen erreichte. Der Anstieg sei hauptsächlich auf die verstärkte Aktivität auf einer iranischen Schifffahrtsroute zurückzuführen, die die Türkei mit Turkmenistan und anderen Ländern in Zentralasien verbindet. Derzeit transportieren rund 100 Lastwagen täglich Fracht zwischen der Türkei und Zentralasien durch Iran, so der Beamte. Bahrains inhaftierte Geistliche fordern den Papst auf, Ungerechtigkeit abzulehnen und vor Besuch auf Reformen zu drängen. Eine Gruppe inhaftierter schiitischer Geistlicher aus Bahrain hat Papst Franziskus aufgefordert, die Ungerechtigkeit und die repressive Politik des herrschenden Ali-Khalifa-Regimes zu verurteilen und vor seinem Besuch Anfang nächsten Monats auf Reformen im Königreich am Persischen Golf zu drängen. In einer Erklärung sagten die Gelehrten an Bahrain, das Motto der Toleranz und Koexistenz gelte für alle, außer für das eigene Volk, und erinnerten Papst Franziskus daran, dass er ein Land besuche, in dem Gerechtigkeit und Nächstenliebe vorgegeben sind, jedoch in der Realität Ungerechtigkeit und Aggression praktiziert werden. Die bahrainische Nation besteht aus Menschen, die entweder ihre Söhne oder geliebten Menschen verloren haben oder aus verletzten, inhaftierten, verfolgten und ins Exil geschickten politischen Gegnern. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben eine lange Liste von Verletzungen der Rechte der bahrainischen Bevölkerung verzeichnet, heißt es in der Erklärung. Reformen, Gerechtigkeit und Menschenwürde sind die gemeinsamen Ziele aller himmlischen Botschaften, und abrahamitische Religionen lehnen Ungerechtigkeit und Korruption kategorisch ab. Dies sind die Ziele, die die bahrainische Nation seit langem zu erreichen versucht und für die sie enorme Opfer gebracht hat. Wir erwarten, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seinem Besuch in Bahrain zwischen dem 3. und 6. November die Wahrheit spricht und zu Glauben und gesundem Menschenverstand aufruft, hieß es weiter. Papst Franziskus wird voraussichtlich in den nächsten Wochen auf Einladung der zivilen und kirchlichen Behörden des Landes nach Bahrain reisen. Seit Beginn eines Volksaufstands Mitte Februar 2011 finden in Bahrain regelmäßig Demonstrationen statt. Die Demonstranten fordern, dass das Ali-Khalifa-Regime die Macht abgibt und die Einrichtung eines gerechten Systems zulässt, das alle Bahrainis repräsentiert. Manama hat jedoch große Anstrengungen unternommen, um gegen jedes Anzeichen von Dissens vorzugehen. Jemen entschlossen, Plünderung der natürlichen Ressourcen des Landes zu stoppen. Jemens Ansarullah-Bewegung verstärkt ihre Drohungen gegen ausländische Frachtschiffe, die versuchen, illegal in jemenitische Gewässer einzudringen, um Öl und andere natürliche Ressourcen zu stehlen. Dies geschah, nachdem die Regierung kürzlich Warnschüsse auf ein griechisches Ölschiff abgefeuert hatte, das versuchte, illegal geschätzte 2 Millionen Barrel jemenitisches Öl von einem Hafenterminal in der Provinz Hazaramaut zu laden. Die Warnschüsse zwangen das griechische Frachtschiff, seinen Auftrag abzubrechen und mit seinem eigenen Treibstoff und mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren. Nach Angaben der Regierung in Sanaa ist die Beendigung der jahrelangen Plünderung des jemenitischen Naturreichtums von entscheidender Bedeutung, um die jemenitische Wirtschaft anzukurbeln. Es holt den Jemen auch aus Jahrzehnten der Armut und wirtschaftlichen Instabilität heraus, die bereits Millionen von Jemeniten in Armut zurückgelassen haben. Beobachter glauben, dass die Welt jetzt erkennen muss, dass sie es mit einer neuen jemenitischen Nation zu tun hat. Eine, die niemals ihre Würde und Souveränität gefährden wird. Der Jemen wird seit Jahrzehnten als das ärmste Land im Nahen Osten bezeichnet. Die zugrunde liegenden Gründe dafür werden jedoch kaum diskutiert. Laut Experten, mit denen wir gesprochen haben, ist einer der Hauptgründe die systematische Ausbeutung der natürlichen Reichtümer des Jemen durch die VAE und Saudi-Arabien. Angesichts der jüngsten Entwicklungen müssen ausländische Länder und Unternehmen, die in der Vergangenheit die natürlichen Ressourcen des Jemen geplündert haben, zweimal darüber nachdenken, illegal in die Gewässer des Landes einzudringen, da die Ansarullah-Bewegung gewarnt hat, dass sie nicht zögern wird, entschlossene militärische Gewalt anzuwenden, um das Reichtum des jemenitischen Volkes zu schützen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seroj mit dem Titel Bi to besar nemi shavad. Das heißt, ohne dich geht es nicht.
Come on. تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، بالرم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, dies ist nun der dritte Teil über Nasser Khusro, den berühmten Dichter und Weisen Irans, der im 11. Jahrhundert nach Christus im damaligen Groß-Iran gelebt hat. Sie erinnern sich, Nasser Khusro diente erst als Amtsträger am seldjukischen Herrscherhof, erfuhr jedoch mit 43 aufgrund eines Traumes einen inneren Wandel. Er begab sich nach Mekka und kehrte nach 7 Jahren als ein anderer Mensch und Anhänger des ismaelitischen Islams zurück. Den Herrscherhof verließ er, und weil er für die ismaelitische Lehre warb, bekam er viele Feinde. Schließlich brachte er sich im Yumgan-Tal bei Badakhshan, Afghanistan, in Sicherheit. Die meisten seiner Werke entstanden innerhalb der 15 Jahre, die er in dieser einsamen Gebirgsgegend verbrachte. Der Safarname von Nasser Khosro gehört zu den bedeutendsten Werken des 5. Jahrhunderts nach der Hidschra. Allerdings ist dabei im Auge zu behalten, dass der Philosoph Nasser Khosro auch nicht immer problemlos in seinem Werke über die Realität berichten konnte, zum Beispiel über die miserablen Zustände in der Gesellschaft und der Denkweise unter den Seldschuken. Daher begegnen wir in seinem Safarname nur manchmal und auch nur in Form von Andeutungen, flüchtigen Hinweisen auf diese Verhältnisse. Es ist schon in sich ein Zeichen für die damaligen Missstände, dass Nasser Khosro nicht gewillt ist, die Stadt Marw, Ausgangspunkt seiner Reise, näher zu beschreiben, sondern schnell über dieses Thema hinweggeht. Unterdessen hat sich Nasser Khosro, als er das Gebiet der Ilam an der südlichen Küste des Kaspischen Meeres erreicht hatte, anerkennend über den dortigen Befehlshaber geäußert, der ein Anhänger von Imam Ali war, und dies zeigt, dass er die Herrschaft solcher Muslime befürwortet. Ähnliche Hinweise finden wir auch, geschickt formuliert, in seinen Beschreibungen von Ägypten. Was die geografischen Informationen des Safarnames von Nasser Khosro betrifft, so lässt sich behaupten, dass seine Beschreibungen der verschiedenen Orte und Städte, die er persönlich gesehen hat, von einmaligem Wert im Vergleich zu den anderen Büchern aus dieser Epoche sind. Anhand seiner genauen Beschreibungen von Städten, die vor 1000 Jahren errichtet wurden, und von Orten und Gegenden, die er besucht hat, lässt sich ihr damaliges Aussehen vollständig rekonstruieren. Dies gilt besonders für Kairo und Lhasa, Al-Hasa und die heiligen Städten Samsam und Safa und Marwe in Mekka und die Stadt Mekka selber, ebenso wie für Beitul Muqaddas, Jerusalem. Als erstes beschrieb Nasser Khosro die geografischen Verhältnisse jeder Stadt oder jedes Gebietes, in welchem er neu eingetroffen war. Er schilderte das Klima, die Berge und die Ebenen, die Flüsse und die Quellen. Dann nannte er die Entfernungen der Städte und Dörfer voneinander und dann beschrieb er die Bauwerke wie Wachtürme und Stadtmauern und Stadttore und die Moscheen und Ruhestätten von Persönlichkeiten und die Basare. Außerdem sprach er in seinem Safarname darüber, ob es in einer Gegend ertragreiche Ackerböden gab und was wie angebaut wurde oder ob Hungersnot herrschte. Er verwies auch auf Naturkatastrophen wie Erdbeben in einigen Gebieten.
Thank you.
Nasser Khosrow begann den Bericht über seine siebenjährige Reise am 6. Jumada al-Ukhra 1437 nach der Hijra in Marw und brachte ihn 1444 im gleichen Monat zu Ende, als er nach Balch zurückgekehrt war. Diese circa 18.000 Kilometer lange Reise verhalf ihm zu geistiger Weiterentwicklung und bescherte uns seine wertvollen Notizen über seine täglichen Erlebnisse. Seine Aufzeichnungen sind sehr klar und genau, ohne Übertreibung und Verschnöckelungen. Er stellte aus ihnen nach seiner Rückkehr ein Buch zusammen. Mithilfe dieses Reiseberichtes können wir mit der islamischen Welt der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, vertraut werden. Wir erfahren über die Bräuche und Kultur der Völker und die Blütezeit islamischer Städte jener Tage, durch die Nasser Khosrow gereist ist. In einem Teil dieser Gebiete herrschten die Seldschuken und andere Teile waren in der Hand von lokalen Herrschern. Er hat sowohl über die Kultivierung als auch über Verheerung berichtet und einerseits überall, wo Sicherheit und Frieden herrschte, dies gelobt. Auf der anderen Seite beklagte er sich auch über unsichere Wege in dem iranischen Gebiet Fars und die Angriffe von Arabern auf der Strecke zwischen Mekka und Medina. Nasser Khosrow malt anschaulich aus, was er gesehen und gehört hat. So liefert jeder Abschnitt in seinem Safarname, wo er einen geografischen Ort beschreibt, ein vollständiges Bild. Ein Beispiel kann die Beschreibung der iranischen Stadt Isfahan in seinem Reisebericht sein. Dort heißt es: Diese Stadt liegt in der Ebene und hat ein angenehmes Klima, und überall, wo sie für einen Brunnen 10 Gas, ungefähr 8 bis 9 Meter, tief graben, sprudelt kühles, gutes Wasser hervor. Die Stadt hat eine Schutzmauer und sie haben in ihr Tore angelegt und auf ihr Festungstürme und Zinnen gebaut. Die Stadt wird von Bächen durchflossen und hat schöne, hohe Bauten, und in der Mitte der Stadt steht eine schöne, große Freitagsmoschee. Und es hieß, dass die Stadtmauer 3,5 Farsang, fast 20 Kilometer, lang ist. Und in der Stadt ist alles in gutem Zustand und ich habe nirgendwo Ruinen gesehen. Und es gibt zahlreiche Bazare und ich habe einen Bazar für Münzhändler mit 200 Münzhändlern gesehen. Und jeder Bazar hat ein Tor zum Abschließen und ebenso haben alle Viertel und Gassen feste Pforten und es gab saubere Karawansereien. Es gab eine Straße, die sie Kutaras nannten, und in dieser Straße gab es schöne Karawansereien, und in jeder Karawanserei gab es viele Makler und Ladeninhaber. Und die Karawane, in der wir uns befanden, führte eine Last von 1300 Kharwar mit sich, gleich 390 Tonnen. Aber als wir in diese Stadt einzogen, kam kein Kontrolleur, um zu überprüfen, wie sie unterkommt, und es gab nirgendwo Schwierigkeiten. Dank der Aufzeichnungen von Nasser Khosrow lässt sich leicht über viele Dinge in der damaligen Zeit erfahren. Über die Lage der Landwirtschaft, die Art der Agrarprodukte, die Bewässerungsmethode, das Handwerk, die Persönlichkeiten und Gelehrten, die Festungen, die Verwaltungsmethoden in den Städten, die Handelsbeziehungen, den Glauben und die Überzeugungen der Bevölkerung, wichtige historische Ereignisse und viele Merkmale der muslimischen Bevölkerung und der muslimischen Gebiete. Mithilfe des Safarnames von Nasser Khosrow können Forscher wertvolle Informationen über verschiedene Bereiche sammeln, darunter über die Möglichkeiten, die es im 5. Jahrhundert nach der Hijra in den Städten und Lädern mit muslimischer Bevölkerung gab. Zum Beispiel schreibt Nasser Khosrow über den Münzhandel und das Bankwesen in der irakischen Stadt Basra und berichtet, dass jedes Handelsgeschäft über die Münzhändler verlief. Diese waren eine Art Bankier. Wenn jemand etwas kaufen wollte, wurde es über einen dieser Bankier bezahlt und er quittierte es schriftlich. Überall, wo Nasser Khosrow hinkam, gab es Ranot, unterirdische Wasserkanäle, Ob Ambor, Wasserspeicher, und Dulab, Rad, an dem ein Behälter zum Wasserschöpfen aus dem Brunnen aufgehängt wird. Über Ägypten schreibt er: Wenn man von Weitem die ägyptische Stadt erblickt, denkt man, dass dort ein Berg steht. Es gibt dort Häuser mit 14 Stockwerken und Häuser mit 7 Stockwerken übereinander. Ich habe gehört, dass jemand im 7. Stockwerk auf dem Dach einen Garten angelegt und ein Kalb dorthin gebracht und großgezogen hat. Dann habe, so schreibt Nasser Khosrow weiter, die Kuh ihm dort auf dem Dach dazu gedient, Wasser mit Hilfe des Dulab zu schöpfen und hochzuholen, und er habe auf dem Dach Apfelsinen und Zitronenbäume und Bananen und andere Obstbäume und alle möglichen Blumen angepflanzt. Die Obstbäume hätten alle Früchte getragen. Es gibt 2 handschriftliche Exemplare von dem Safarnameh des Nasser Khosrow. Sie werden beide in Frankreich aufbewahrt. Der französische Orientalist Charles Schaeffer hat den Safarnameh 1881 ins Französische übersetzt und veröffentlicht, und danach wurde dieses Buch in Indien lithografisch vervielfältigt. Das 3. Mal wurde der Reisebericht zusammen mit dem Divan, dem Gedichtband von Nasser Khosrow, in Teheran und auf Initiative des Zeynul Abedin al-Sharif al-Safavi mit dem Steindruckverfahren aufgelegt und auf den Büchermarkt gebracht. Das heißt, im Jahre 1312 nach der Hijra um 1895 nach Christus. Auf Initiative des Iraners Ghanizadeh ging das Buch zusammen mit den Gedichtbänden Roshanoiname und Saadatname 1923 in Berlin in den Druck. Die bekannteste Druckausgabe des Safarnamehs ist die, welche der Iraner Dr. Mohammad Dabir Siari im Jahre 1956 herausgegeben hat, 1335 nach dem iranischen Sonnenkalender. Im kommenden Teil werden Sie, liebe Hörerfreunde, noch mehr über Nasser Khosrow erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem 2. Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Fasele, auf Deutsch Ferne.
مثل آسمون و دریا واسه ابراز محبت چشم به راه صبح فردا گاهی وقتام پر خشمیم مثل موجای پریشون گاهی سفریم و ساکت سکوت سنگی پنهون گاهی وقتا
مثل ابری که فقط میخواد بباره، غیر شکوه و شکایت دیگه هیچ حرفی نداره. حسمون رنگ بهاره، اگه خسته از خزونیم توی باغ مهربونی، ریشه داریم و میمونیم، ریشه داریم و خیلی حرفا بود که باید گفته می شد و نگفتیم. کاش می شد یه لحظه یاد روزای رفته بیفتیم. اون روزا یکی شدن رو چقدر عاشقون خوندیم، زیر سقف مهربونی هم دل و هم خونه بودیم. بیا تا پرنده باشیم تو هوای مهربونی، من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی، من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das geehrte Oberhaupt der islamisch-iranischen Revolution nannte das Motto des iranischen Sonnenjahres 1401 Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Rund um das Motto des Jahres haben wir bisher schon mehrere Beiträge präsentiert. In der heutigen Fortsetzung dieser Reihe wird die Wiederbelebung geschlossener oder halbgeschlossener Fabriken und Unternehmen als eine der Folgen der wissensbasierten Produktion in der iranischen Wirtschaft behandelt. Tatsache ist, dass in den letzten Jahrzehnten ein beträchtlicher Teil der in den Industriezweigen des Landes verwendeten Rohstoffe und Technologien aus anderen Ländern importiert wurde und der Produktionssektor des Landes in diesen Jahren mit vielen Problemen hinsichtlich ihrer Lieferung und Aktualisierung konfrontiert war. Viele Fabriken wurden in den letzten Jahren aufgrund von Problemen bei der Einrichtung und Vervollständigung ihrer Produktionslinie oder aufgrund von Engpässen bei der Lieferung der benötigten Rohstoffe entweder komplett geschlossen oder sie produzieren nicht mit voller Kapazität. Es gibt keine genauen Statistiken über die Schließung von Fabriken und Industriezentren im Land, jedoch gibt es Schätzungen über bis zu 16.000 geschlossene Einheiten. Laut Statistiken der Organisationen für Kleinindustrien und Industriestädte Irans wurden bis März 2020 von der Gesamtzahl der eröffneten Industrieeinheiten 8.521 nach der Inbetriebnahme geschlossen. Laut dieser Statistik ist von insgesamt 8.521 geschlossenen Industrieeinheiten in den Industriegebieten Irans der Zeitpunkt der Schließung von 43 Industrieeinheiten nicht bekannt. 94 Industrieeinheiten wurden vor 2001 geschlossen, 400 Unternehmen von 2001 bis 2005, zwischen 2005 und 2013 weitere 2574 Industrieeinheiten und in den Jahren 2013 bis 2020 wurden noch 5410 andere Industrieeinheiten zur Liste der geschlossenen Fabriken hinzugefügt. Überdies arbeiten viele weitere Produktionseinheiten mit weniger als der Hälfte ihrer Kapazität. Mit anderen Worten versuchen diese Produktionseinheiten nur, nicht vollständig herunterzufahren, um vielleicht später ihre gesamte Produktionskapazität wieder nutzen zu können. Einige dieser Fabriken und Produktionszentren sind seit mehr als einem halben Jahrhundert in Betrieb. Sie sind Fabriken, deren Name in aller Munde war und die jeder kannte. Eine unbestreitbare Tatsache ist, dass die Schließung von Fabriken aus welchem Grund auch immer nicht im Interesse des Landes ist, da sie zur Arbeitslosigkeit einer großen Anzahl von Menschen führt und den Wirtschaftskreislauf stört. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hat diesbezüglich bei einem Treffen mit Arbeitern am 9. Mai dieses Jahres wichtige Punkte angesprochen. Zuerst bezeichnete er die Schließung von Fabriken und Produktionsstätten als einen Verrat und sagte, Menschen, die Fabriken aus persönlichen Gründen schließen, um das Grundstück für einen Mehrwert zu nutzen, sollten wissen, dass sie eine verräterische Tat begehen. Sie verraten mit einem solchen Vorgehen die Menschen, die Arbeitnehmer und die Unabhängigkeit und Wirtschaft des Landes, und es ist ein großer Schaden für die nationale Produktion. Zweitens bezeichnete das Revolutionsoberhaupt die Schließung von Produktionsstätten als Strategie der imperialistischen Mächte gegen die Islamische Republik Iran. In diesem Zusammenhang sagte er weiter, von Beginn der Revolution an war dies die Politik der imperialistischen Mächte, und in den letzten 10 oder 15 Jahren wurde diese Politik noch viel deutlicher. Ihre Politik versucht, die Produktion des Landes zu deaktivieren. Das ist die Strategie des Feindes. Die Sanktionen und all das Getue sollen die Produktion in unserem Land stoppen. Wenn die Produktion nicht mehr funktioniert, wird das Land mittellos und bedürftig und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Das wichtige und endgültige Ziel ihres wirtschaftlichen Drucks ist es, die Produktion lahmzulegen. Wenn die nationale Produktion betroffen ist, werden auch die Arbeit und die Beschäftigung der Arbeiter betroffen sein. Das ist sicher. Daher ist ein weiteres Ergebnis der Strategie einer wissensbasierten Produktion und Wirtschaft, dass sehr viele Fabriken und Unternehmen, die erbaut wurden, wieder in Produktion gehen und zukünftig mit moderner Technologie und Wissen arbeiten und einen großen Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten. Ayatollah Khamenei ist der Ansicht, dass einer der Unterschiede zwischen der iranischen Wirtschaft und der anderen Länder darin besteht, dass die vielen geschlossenen oder halbaktiven Produktionsstätten und Unternehmen, die eine beträchtliche Zahl darstellen, durch Wissensbasiertheit die Beschäftigungsmöglichkeiten vervielfachen und erhöhen können. Zusätzlich zu den positiven Folgen, die für die wissensbasierte Wirtschaft genannt wurden, kann dieses wichtige Thema auch unter einem anderen Blickwinkel angegangen werden. Nämlich, welche Folgen es haben wird, wenn die Wirtschaft nicht wissensbasiert ist. Mit anderen Worten, was sind die negativen Folgen einer Vernachlässigung der wissensbasierten Wirtschaft? Natürlich werden all die Errungenschaften, die zu den positiven Folgen der wissensbasierten Wirtschaft erwähnt wurden, nicht mehr bestehen, wenn die wissensbasierte Wirtschaft vernachlässigt wird. Und es werden viele Probleme entstehen, einschließlich der Unzufriedenheit der Menschen mit der heimischen Produktion und ihrer mangelnden Bereitschaft, die nationale Produktion zu unterstützen. Fabriken und Produktionszentren werden geschlossen und es wird zu einem Verlust an Arbeitsplatzsicherheit und einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der produzierten Waren kommen. Diese Probleme werden sich direkt auf das Sozialkapital und sogar auf die allgemeine Legitimität des Staates auswirken. die Automobilindustrie, die mit großer öffentlicher Unzufriedenheit konfrontiert ist und hinter der globalen Automobilindustrie zurückbleibt, ist ein deutliches Beispiel für die Folgen der Nichtbeachtung einer wissensbasierten und zeitgemäßen Produktion. Realistische Dokumente und Analysen zeigen, dass sich die Automobilindustrie in Iran aufgrund mangelnden Wissens im Makromanagement sowie aufgrund strategischer Probleme nicht ausgeweitet hat und viele menschliche und materielle Ressourcen dadurch zerstört wurden. Neben dem Verlust von Leben und Eigentum der Menschen haben falsche Richtlinien und Entscheidungen in Bezug auf die Automobilindustrie, auch das technische Management und die industrielle Entwicklung der Gesellschaft sowie weitere Bereiche geschädigt. Zu diesen Schädigungen gehört vorrangig auch die Umweltverschmutzung in Großstädten wie Teheran, Mashhad, Isfahan, Tabriz, Shiraz und so weiter, wo der Großteil der gefährlichen Luftverschmutzung in diesen Städten durch die veraltete Technologie und den hohen und unvollständigen Kraftstoffverbrauch minderwertiger Autos verursacht wird. Ganz deutlich ist, dass es ohne Innovationen und den Einsatz neuer Technologien, insbesondere auch im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, IKT, unmöglich ist, Investitionen, Unternehmergeist und Beschäftigungsmöglichkeiten in der derzeitigen Produktionsstruktur der Welt aufrechtzuerhalten. Die Fahrzeuge der nächsten Jahre werden basierend auf künstlicher Intelligenz, dem Internet und anderer neuer Technologien entworfen und produziert, die sich stark von den aktuellen Fahrzeugen unterscheiden. Zumindest werden die Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und die Notwendigkeit und Tendenz zur Herstellung von Hybrid- und Elektroautos bald das konzeptionelle Paradigma dieser Branche verändern. Nur technologisches Unternehmertum und mit anderen Worten eine wissensbasierte Automobilindustrie zusammen mit anderen Faktoren wie der Abschaffung von Maklern und Sonderrechten sowie korrupten Managern in diesem Bereich können die Automobilindustrie Irans retten. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.